Lifehack, wenn du bei 35 Grad auf dem Dachboden Wäsche aufhängen warst, dann ist nachher die Wohnung richtig kühl da im Vergleich zu.
Ja, ich will trotzdem keine Wäsche aufhängen auf dem Dachboden, danke.
Episode Memory. Gedanken nach dem Abspann. Christian und Daniel besprechen Akte X.
Hallo Christiane.
Hi Daniel.
Was machen wir denn hier?
Wir nehmen einen Podcast auf zu einem neuen Thema.
Und zwar Akte X. Wahrscheinlich haben wir jetzt nochmal so ein ordentliches Intro davor geschnitten, deswegen sparen wir uns das jetzt. Wir sitzen nämlich direkt als live, oh nein, da fliegt eine 5 weg. Jemand hat seinen 5. Geburtstagsluftballon verloren, er ist gerade hier am Haus vorbeigeschwebt. Skandalös, also wird dein Kind gerade sehr traurig sein. Anyway, wir haben gerade die erste Folge der ersten Staffel Akte X geguckt und wollen darüber reden, aber wir sind beide so Menschen, die eigentlich sich sehr gründlich auf Podcasts vorbereiten, und das wollen wir hier mal ganz anders machen, nämlich einfach frei von der Leber wegreden, wenn man das so sagen darf. Aber vorher frage ich dich noch eine Sache, nämlich was denn deine Beziehung zu Akte X?
Also, das lief ja früher auf Pro7, glaube ich, und da habe ich das durchaus gern geguckt, und es war für mich immer so eine unglaublich erwachsene Serie. Also als ich das geschaut habe, war ich vielleicht so 11, 12, 13, so um den Dreh rum, und ich war ja immer schon so fasziniert von UFOs, Aliens, Weltall und so weiter, und das war hier einfach so genau mein Ding. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, ich verstehe halt relativ wenig von diesen ganzen politischen Strukturen, die ja hier auch eine große Rolle spielen. Das hat mich dann immer so ein bisschen rausgenommen, aber so die Mystery-Elemente, die fand ich schon immer cool, aber ich habe es jetzt nie so wirklich jede Woche geguckt. Also ich habe schon einen Großteil der Serie halt gesehen, aber eher unstrukturiert, und ich habe die Filme gesehen und fand es auch immer ganz gut, aber ich habe mich nie näher damit beschäftigt. Und du?
Ich hatte lange gar keine Beziehung dazu, außer, also weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es nur 3 Programme gab, und da war das tatsächlich dann immer so ein Phänomen, dass am Tag nach Akte X kamen die Kinder in die Klasse, in die Schule und haben über die neue Folge geredet, und ich saß mal daneben und wusste, das muss was super Spannendes und super Gruseliges sein, was die alle geguckt haben, was der Hype war. Also besonders so die ersten Staffeln wurden richtig auf deutschen Schulhöfen sehr gehypt, aber an mir ging das da lange vorbei. Und erst dann habe ich, mein Freundeskreis hat mich aber trotzdem mit in den ersten Spielfilm geschleift, der war irgendwie 98, 99 sowas, hat mir nichts gegeben, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was das für eine, also mir fehlte der Kontext komplett. Und dann bin ich 2000 ausgezogen von zu Hause und hatte dann schon, zuerst lebte ich in Gießen, und da hatte ich schon so ein paar Programme, das irgendwie, ja, eben Pro7, Sat1 und so reinbekommen über die Zimmerantenne. Und da fing ich an, dann hin und wieder auch so Folgen zu gucken, unchronologisch, und ich weiß dann vieles. Es gibt ja später Staffeln, wo Mulder gar nicht mehr dabei ist oder ist irgendwie verschwunden. Davon habe ich viel gesehen, weil das halt dann, ja, also es lief ja bis 2002, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, von 93 bis 2002. Also das war dann so das Ende des ursprünglichen Runs der Serie, da habe ich so einiges dann geguckt und fand das dann auch immer so kurzweilig, aber ich bin nie so deep eingestiegen. Ja, das ist unsere Hintergrundgeschichte. Und jetzt kommen wir zur ersten Folge. Wie hieß die denn nochmal?
Also, und ich will ganz kurz noch einwerfen, Scully ist natürlich Gay Icon. Das ist mir auch schon klar gewesen, bevor wir das hier geguckt haben.
Aber auch schon damals?
Na, später dann, in späteren Phasen meines Lebens, wo sie aus anderen Gründen interessanter wurde.
I see. Ich gucke nochmal in die Episodenliste gerade hier. Staffel 1, haben die denn auch Namen? Ja, die erste heißt im Amerikanischen nur Pilot und im Deutschen gezeichnet. Dö, 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 dö. Wie fandst du die Folge?
Ja, ich fand die schon einen guten Auftakt. Also die habe ich tatsächlich schon häufiger gesehen, weil ich habe vor Jahren dann doch nochmal irgendwie den Versuch gestartet, Akte X von vorne bis hinten zu gucken, als er schon mal auf irgendeinem Streamingdienst auch verfügbar war. Ich weiß nicht wo, aber da bin ich nicht weit gekommen. Da habe ich irgendwie 2 Folgen geguckt oder so. Aber deswegen war die mir noch relativ geläufig und ich finde, sie wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten bringt und so ist man gleich sehr schnell gehuckt und gleichzeitig bedient sie aber sehr viele Tropes zum Thema UFOs und Aliens, die man schon so kennt. Also ist so eine Frage, kennt man die schon oder kennt man die daher? Haben die sich durch Akte X erstmal so richtig stark in unsere kollektive Kenntnisquelle über UFOs und so weiter reingebrannt? Oder ich glaube, es ist so ein Teils-Teils. Ich glaube, die bedient sich schon gewisser Tropes, die auch durch die Roswell-Entführung und so weiter aufgekommen sind. Aber ich glaube, dadurch wurde das erstmal einem sehr großen Publikum noch bewusster, was es so mit dem Mythos von UFO-Entführungen und so weiter auf sich hat. Ja, und das wird da genutzt und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich guter Auftakt gewesen.
Also Mulder hat ja da zum Beispiel dieses I want to believe Poster an der Wand hängen und wahrscheinlich gab es das schon vorher, aber ich glaube, es ist durch Akte X einfach zu so einem popkulturellen Ikone geworden. Und die Szene auch, also wie Scully zum ersten Mal zu Mulder ins Büro kommt und da diesen leicht verschrobenen Typen trifft, der ihr erzählt, es gibt eine große Verschwörung und der Staat will alles unterdrücken, die Informationen über Aliens und so, die habe ich tatsächlich auch schon, also es war auch die einzige Szene, die auch schon zu mir hingetragen wurde durch wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Essays oder so, die kannte ich, aber sonst alles andere war mir neu. Wer soll mal die Handlung in 5 Sätzen zusammenfassen? So mache ich das immer in meinem anderen Podcast und ich finde, wir sollten so ein bisschen Kontext geben. Wahrscheinlich hören das hier auch viele Leute, die das irgendwann mal gesehen haben, damit sie auch wissen, was das für eine Folge ist. Willst du es übernehmen?
Ich kann es versuchen.
Ich kann ja reinspringen, wenn mir noch was einfällt. Wie beginnen wir denn?
Ja, wir beginnen im Wald.
Also wir beginnen erstmal mit einer Texttafel, dass das wahr ist, was wir sehen, auf inspiriert durch wahre Begebenheiten.
Ja, da sind, glaube ich, genau diese Roswell-UFO-Entführungsfälle mit dicken Anführungsstrichen hier gemeint. Ja, also genau, es ist alles wahr, was wir in dieser Serie sehen. Zumindest zum Teil vielleicht. Ja, dann sind wir aber im Wald und da sehen wir eine rothaarige junge Frau, die dort in großem Stress ist, irgendwie getrieben wird und dann in so einer Lichtung ist und dann gibt's plötzlich ein großes Licht und irgendwas passiert mit ihr.
Wir sehen noch einen Mann, der da aus dem Licht herauskommt, auf sie zutritt und dann um beide herum werden so Blätter in einem Wirbelsturm rumgewirbelt.
Genau, und der Mann ist so komisch blurry. Also das ist so im Nachhinein eingefügt, das sah schon ein bisschen uncanny aus, ein bisschen lustig, aber auch sehr mysteriös. Ja, und dann erfahren wir am nächsten Morgen, dass sie tot ist. Und dann beginnt die Ermittlung zu diesem Mordfall oder Todesfall. Und sind da schon Mulder und Scully auch gleich schon mit dabei? Ja, ich glaube schon.
Nee. Wir sehen zuerst die lokalen Ermittler, erfahren aber auch, dass es schon eine ganze Reihe von Todesfällen der gleichen Art gab. Sowohl an anderen Orten in der USA als auch an diesem Ort sind schon diverse Jugendliche verschwunden. Und deswegen wird dann halt das FBI hinzugezogen, das Federal Bureau of Investigations, also das muss ja irgendwie so eine gewisse Tragweite haben, ein Verbrechen, damit es halt zu so einem Bundesfall wird in den USA.
Ja, es muss über mindestens 2 Staaten sich hinwegziehen, ne? So habe ich das zumindest bei Twin Peaks gelernt.
Okay, das glaube ich dir gerne. Also ich weiß nur, dass es eben, das ist ein einfacher Mord reicht in den USA nicht dafür, dass die Bundespolizei kommt, sondern die machen nur die krassen Fälle und das wurde jetzt halt eingestuft als krasser Fall und da, aber weil der auch so mysteriös ist, wird dann eben Scully dazu gerufen, die dem Mulder auf die Finger klopfen soll und dann sehen wir, wie Scully da bei ihrem Vorgesetzten im Büro ist und erstmal gebrieft wird.
Ja, genau. Da wird gesagt, sie ist jetzt Short Notice da, also sie wird quasi kurzfristig herbeordert und wir erfahren dann, sie ist Medizinerin und Mulder ist Psychologe, der eben auch Spooky Mulder genannt wird, weil er sich eben mit solchen okkulten Themen gerne beschäftigt. Warum, erfahren wir auch später noch. Und in der Szene ist auch schon ein wichtiger Charakter drin, den hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber ich mit meinem Wissen wusste, da ist der Krebskandidat im Raum. Und Und der Krebskandidat, das ist der Typ, der immer raucht. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch so. Und das fand ich als Kind so krass, Krebskandidat, was? Der hat quasi sein Schicksal schon besiegelt. Also das fand ich unglaublich faszinierend und mysteriös, weil der auch nichts sagt. Der taucht hier, glaube ich, in 3 oder 4 Szenen auf durch die Folge hinweg und hat auch die letzte Szene. Naja, und dann wird sie eben in Mulders Büro beordert und soll sich da mal ein bisschen mit ihm anfreunden.
Ja, dann beginnt, also Mulder bestellt sie dann am nächsten Morgen ein, dass sie mit dem Flugzeug dahin fliegen, auf dem Flug. Eigentlich sind es nur Turbulenzen, aber Mulder sagt schon, wir sind hier richtig. Und kleine Side Note, ganz schön dilettantisch von den Flugbegleiterinnen, dass die da oben die Klappen nicht zugemacht haben. Von dem Flugzeug fällt das ganze Gepäck raus bei diesen Turbulenzen. Ich habe das so gelernt, dass die da immer noch mal durchgehen und kontrollieren, dass diese Klappen auch echt zu sind, damit genau das nicht passiert. Dann fahren sie noch mit dem Auto in die Nähe, in die Stadt, und in der Nähe der Stadt spielt das Autorad auch verrückt. Und wo das passiert, malt dann Mulder ein großes X auf den Boden an der Stelle. Und Scully schaut ihn auch komplett entgeistert an, ob er, was denn jetzt in ihn gefahren ist. Ja, genau, dann kommen sie da irgendwie. Sie haben ja schon den Obduktionsbericht der Toten bekommen. Und da war Scully aufgefallen, dass diesmal die Obduktion jemand anderes gemacht hat, und diese Person hat ein mysteriöses Protein festgestellt. Und deswegen ordnen sie an, dass die älteren Leichen exhumiert werden auf dem, oder zumindest eine auf dem Friedhof. Und während sie dann dabei sind, dass da das Grab aufzumachen, kommt der Gerichtsmediziner und ist schon so gleich mega aggro und geht sie an, was denn los ist mit dem Sarg.
Was uns, glaube ich, sagen sollte, da gibt es offenbar eine Vorgeschichte. Also ist auf das FBI echt nicht gut anzusprechen und hat wahrscheinlich das Gefühl, hier funkt mir jemand in meine örtlichen Untersuchungen rein. Das ist ja auch sowas, was man aus vielen ähnlich gearteten Serien und Filmen so kennt, dass sich so verschiedene Polizei und, keine Ahnung, manchmal auch Militär-Heinis sich gegenseitig bekriegen und so ihr Ego spielen lassen müssen. Aber hier hat es ja tatsächlich auch noch andere Gründe, weil er ist ja auch persönlich in diese Fälle verwickelt.
Jedenfalls Crash, der sagt dann den Leuten auch noch runter, die offensichtlich richtige Dilettanten sind, springt auf und innen drin liegt ein mumifizierter Leichnam, der aber gar nicht menschlich aussieht, sondern eher wie eine Art, ja, anderer Primat, aber auch irgendwie ganz anders.
Ja, sagen wir es doch so, wie es ist. Es sieht aus wie so ein kleiner grauer Alien. Genau diese Art von Alien, vor denen ich Angst habe. Er wird auch genauso beschrieben. 1,56 Meter groß, große Augenhöhlen und auch irgendwie komisch geformte Finger und so. Also Leute, die sich schon mal mit Aliens befasst haben, so wie ich, sehr viele in meinem Leben, denen war wahrscheinlich sofort klar, okay, das ist so ein Grey.
Aber der hatte sehr haarige Arme, das muss man auch mal sagen.
Das war doch alles mumifiziert, da hat man doch gar keine Haare mehr gesehen.
Dachte doch, bei der näher rangehen, da waren die Haare schon, also da waren die schon sehr behaart, die Arme. Das hat so ein bisschen rausgefallen. Aber erzähl doch mal, warum hast du Angst vor grauen Aliens?
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist halt meine persönliche irrationale Phobie.
Okay, also du hast deine Alien-Phobien. Ja, wie gut, dass wir jetzt eine Serie dazu gucken. Man soll sich auch seinen Ängsten stellen. Naja, jedenfalls Mulder und Scully, also es sind ein bisschen mehr als 5 Sätze, merke ich gerade. Mulder und Scully untersuchen da den Tatort nachts natürlich.
Du hast ganz wichtig vergessen, dass ein Metallimplantat in der Nase dieses Aliens gefunden wurde.
Aber der Sheriff scheucht sie da weg, und auf dem Heimweg im Auto passiert wieder was Merkwürdiges. Ein grelles Licht trifft sie und Mulder stellt fest, dass sie 9 Minuten verloren haben. Während Scully, also als sie dann in ihrem Motel ankommen, will Scully duschen und findet an sich auch diese Marks, die Kinder hatten. Die hatten immer so am Rücken so 2 rote Punkte. Scully hat sogar 3 rote Punkte und rennt im Bademantel zu Mulder ins Zimmer. Aber er versichert ihr, dass es nur Mückenbisse sind.
Obwohl er sich vorher sich und Scully als Abductees bezeichnet hat. Ne? Für ihn war völlig klar, diese 9 Minuten, die uns da fehlten, die machen uns jetzt zu UFO-Entführungen. aufgeführten Menschen. Und ganz ehrlich, diese Mückenstiche, in Anführungsstrichen, die Scully da hatte, sahen die überhaupt nicht aus wie Mückenstiche, die sahen halt wirklich ganz genauso aus wie die Male, die die anderen Opfer auch hatten. Ich glaube, Mulder dachte nur, okay, es sind nicht zwei, sondern drei, das kann nicht diese Markierung sein. Also Mustererkennung und Dinge in Mustern sehen und so weiter ist ja hier auch ein wichtiges Thema und ich glaube, da ist, ja, ich weiß nicht, ob Mulder da ein bisschen vorschnell war oder keine Ahnung, das fand ich nicht besonders überzeugend, sein Argument, dass das hier Mückenstiche seien.
Jedenfalls, wenn sie, da sie jetzt schon da so nachts zusammen rumhängen, erzählt Mulder erstmal seine traurige Backstory, dass nämlich seine Schwester, als er ein Kind war, von Aliens entführt wurde und er hat das alles mitbekommen. Also er konnte sich aber nicht mehr dran erinnern, aber unter Hypnose wurden die Erinnerungen wieder rekonstruiert und er hat gesehen, wie sie von Alien entführt wurde, war aber paralysiert und konnte deswegen nichts dagegen unternehmen. Und wir erfahren auch, also deswegen ist er so motiviert, diese paranormalen Fälle zu lösen. Da komme ich später nochmal zu. Aber das andere, wir fahren auch schon, dass Mulder sagt, es gibt jemanden, der das alles vertuschen will. Irgendjemand ganz hoch im FBI will, dass die X-Files dicht gemacht werden.
Ja, und alles in allem würde ich sagen, diese Sequenz, die du gerade beschrieben hast, also sprich diese Nacht, wo Scully in Unterwäsche bei ihm steht und er dann so sich öffnet und sagt, meine Schwester wurde von Aliens entführt, zumindest glaubt er das. Ich glaube, das ist unser erster Great Bonding Moment, den wir haben.
Ooh, I see. Dann ist uns beiden nicht klar geworden, warum, aber sie kommen irgendwie darauf, dass sie, ach genau, im Laufe der Untersuchung haben sie auch noch ein Geschwisterpärchen, war das, glaube ich, die nicht gestorben sind, denen auch dieses Nachts in den Wald rufen widerfahren ist. Da ist der Junge, liegt im Wachkoma und das Mädchen sitzt im Rollstuhl und hat irgendeine Form von Geisteskrankheit. Und das Mädchen ist dann aber nachts, läuft es plötzlich, obwohl es ja im Rollstuhl sitzt, auf die Straße und wird überfahren. Und aus irgendeinem Grund, der uns beiden irgendwie nicht klar geworden ist, schließen sie dann aus dieser Tatsache darauf, dass Billy, der Junge im Wachkoma, dass der Täter ist.
Ja, da überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse und da kann ich auch, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, die ganze Argumentationskette nicht so ganz nachvollziehen. Also ihr Hotel brennt dann auch noch, das heißt die Röntgenbilder, die sie gemacht haben und Scullys PC mit dem Bericht werden zerstört und so weiter. Und wir finden auch noch raus, dass Peggy genau zum Zeitpunkt der angeblichen Alien-Entführung von Mulder und Scully, sprich um 21.03 Uhr getötet wurde. Also irgendwie hängt das alles miteinander zusammen, aber wie sie dann darauf kommen, dass Billy, also der komatöse Junge, da mit drin hängt oder irgendwie für verantwortlich ist. Das ist noch nicht so ganz klar, aber es scheint offenbar ein bisschen Substanz zu haben.
Genau, also sie gehen ins Krankenhaus auf jeden Fall, untersuchen dann Billys Füße und finden Dreckspuren. Und vom Sehen allein kann Scully urteilen, es ist der gleiche Dreck, wie man ihn da im Wald findet, wo der Tatort ist. Dort rennen sie wieder hin, dort steht wieder der Sheriff und will sie weghalten, aber sie hören Schreie eines Mädchens und Scully wird niedergeschlagen. Ich glaube, das ist auch ein hohes Verbrechen oder Vergehen, irgendwie so eine Staatsbeamte einfach mal niederzuschlagen, selbst wenn du auch irgendwie so lokaler Sheriff bist. Aber Mulder irgendwie kommt bis an den Ort des Geschehens heran und dann passiert was sehr Merkwürdiges, weil sie sehen halt tatsächlich, wie Billy, der Junge vermeintlich im Wachkoma, da das Mädchen angeht und der Sheriff will dann sogar, um das Mädchen zu retten, seinen eigenen Sohn erschießen und Mulder, nein, warten Sie und tun dann irgendwie noch die Knarre so wegschließen, schlagen, dass der daneben schießt. Und das habe ich auch wieder nicht verstanden. Woher weiß jetzt Mulder, dass das gut ausgehen wird?
Ich weiß nicht, ob er das weiß. Er denkt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, da kommt jetzt gleich das UFO. Und er ist einfach so UFO-verrückt und will das sehen mit eigenen Augen.
Okay, also er geht einfach, also er plant, das Mädchen zu opfern, nur damit er das UFO sehen kann.
Also ich glaube, das ist ja ein Motiv, was wir immer wieder sehen, dass er sehr von dem Verlust seiner Schwester angetrieben wird und das immer ein höheres Motiv für ihn sein wird. Wäre jetzt meine Prophezeiung.
I see. Jedenfalls, Wunder, oh Wunder, das weiße Licht, die Blätter und so kommen wieder, aber danach geht's dem Mädchen gut und Billy ist auch wieder ganz normal. Und dann wird Billy irgendwie wieder unter Hypnose kann er sich dann an seine Alien-Entführung erinnern und erzählt das alles und damit endet dann die Episode dahingehend, dass Scully zurück ist und in Washington ihrem Vorgesetzten das alles erzählt und der ist natürlich super skeptisch. Er hatte ja Scully auch eigentlich engagiert, dass sie Mulder ein bisschen einnordet und jetzt ist die auch schon aus diesem Alien-Trip und er meinte, sie hat ja auch überhaupt gar keine Beweise, es ist ja alles vernichtet worden, ist ja alles Bullshit und sie hat aber ein Nasenimplantat, was sie dem Leichnam entnommen hat, als den einzigen Beweis, dass das nicht Bullshit ist, was sie da erzählt und das präsentiert sie ihrem Chef. Und dann eigentlich hört sich das so an, als würde sie jetzt, wäre sie jetzt fertig mit ihrem Auftrag und würde gar nicht mehr weiter bei den X-Files arbeiten. So, sie wird dann so rausgeschickt und auf dem Flur kommt ihr noch irgendwie ein großer, grauhaariger Mann entgegen und sie runzelt die Stirn. Das habe ich gar nicht verstanden. Was war das?
Das war der besagte Krebskandidat, der in den vorherigen Szenen immer so im Hintergrund herumlungerte und, wie wir erfahren, offenbar zum Pentagon gehört. Und da musst du mir nochmal erklären, was das Pentagon eigentlich ist, ob das quasi eine Behörde ist, die nochmal das FBI überwacht, also quasi nochmal hierarchisch höher. So würde ich die Zeichen lesen. Und ja, wie gesagt, der sperrt dieses Implantat in eine riesige Asservatenkammer im Pentagon.
Ich habe erstmal die Frage, wo stand der im Hintergrund? Bei dem Chef im Büro oder auch in dem Kaff?
Nee, bei dem Chef im Büro. Also schon immer, vielleicht war der zwischendurch mal im Kaff, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also glaube auf jeden Fall am Anfang, wo Scully ihr in Anführungsstrichen Bewerbungsgespräch hat. Mhm. Und auch bei der Anhörung später von erstmal von dem Typen, von Billy und auch bei der Anhörung von Scully.
Ja, also genau, der geht dann in der letzten Szene in ein Lagerhaus. So Indiana Jones mäßig gibt es dann so ein großes Lagerhaus. Erstmal sehen wir nur, wie er in so eine Kiste, in einer Kiste nochmal eine kleinere Plastik Kiste herausholt, in der schon mehrere dieser Implantate sind und dort steckt er dann das weitere hinzu, dieses Beweismittel, was Scully gefunden hat und dann öffnet die Kamera das Bild weiter und wir sehen, dass es ein riesiges Lagerhaus ist, offensichtlich mit jede Menge Beweismitteln über die Existenz von Aliens oder paranormalen Geschichten und dann, als er die Tür schließt, sehen wir, dass sich das Lagerhaus im Pentagon befindet. Das Pentagon ist das Verteidigungsministerium. Das heißt, FBI ist halt Polizei, Bundespolizei, das ist halt innere Sicherheit und Pentagon ist eigentlich für die Verteidigung nach außen zuständig, gar nicht für die inneren Angelegenheiten in den USA und berühmt ist halt dann der Geheimdienst des Verteidigungsministeriums, nämlich der CIA, der ist aber auch Auslandsgeheimdienst, aber vielleicht ja auch außerirdischen Geheimdienst. Ich habe vorhin mich so ein bisschen die Frage noch gar nicht geantwortet, wie ich das fand. Ich war nämlich nicht so hooked wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt eher so an performativen Dingen, an die ich mich vielleicht erst noch gewöhnen muss, weil das schon ganz schön hart 90er ist. Also am meisten sieht man das immer an der Ausleuchtung, wo es halt immer alles perfekt ausgeleuchtet ist. Es ist alles immer auch so dieses harte weiße Licht. Selbst die Nachtszenen haben die hartes weißes Licht so. Also im Wald ist es ein bisschen anders, aber auch da, also eigentlich schon in der ersten Szene, wenn das Mädchen da auf dem Boden liegt und bevor es irgendwie grell wird, ist auch da schon eigentlich alles perfekt ausgeleuchtet immer. Das ist klar, das ist halt auch so Fernsehserie, eben auch noch so eine Fernsehserie, wo es irgendwie 20 bis 30 Folgen im Jahr gab, das musste schnell produziert werden, dann wird optimal ausgeleuchtet, damit du nicht so viele Takes machen musst. Aber das ist schon hart zu ertragen, finde ich. Das ist schon so kein Viewing Pleasure für mich.
Ja, stört mich wirklich gar nicht. Ich finde das einfach nur nostalgisch, dadurch, dass ich das ja von früher kenne. Und dadurch hat es halt auch so Twin Peaks-Vibes, ne? Ohne halt diesen ausgeklügelten Soundtrack und so weiter, wie wir das bei Twin Peaks hatten. Aber ich meine, so die gesamte Konstellation, zwei Agenten kommen in ein kleines Dorf, wo böse Dinge geschehen. Das ist ja alles schon, also es gibt, glaube ich, viele Parallelen. Und diese Art, einfach diese Atmosphäre, die durch die technischen Mittel geschaffen wird, die hat mich eben an Twin Peaks erinnert und das hat für mich halt gar keinen Vibe, der mich abstößt, ganz im Gegenteil.
Apropos Musik, es ist auch so, als dann beim ersten Opfer, als dann morgens die Ermittlungen der lokalen Polizei stattfinden und dann drehen sie es um und man sieht so ihr Gesicht und also wir wussten ja eh, dass es das Mädchen vom Vorabend ist, sonst sagt uns halt dieses Gesicht gar nicht, aber da kommt halt so ein richtiger Klischee Music Cue, so da, 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 und dann sagt halt auch der Chef so, ja, das ist aus der Klasse meines Sohns, das Mädchen, so, aber trotzdem, man muss schon ein bisschen lachen, weil das so, doch so voll auf die 10 war, dieser Musikeffekt.
Ja, ich nicht. Ich war voll drin so. Ich akzeptiere das einfach.
Ich habe so ein paar Meta-Fragen, die wir auch so mehr uns jetzt, die ich mal so anreißen möchte, so als Gedanken, die wir mal weiter im Blick haben können. Ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass das Okkulte und Aliens die ganze Zeit in einen Topf geworfen wurden. Für mich sind das verschiedene Dinge. Das eine wäre ja irgendwie so Teufels, Engels, irgendwas rund ums Christentum, so mythische Content des Christentums. Und Aliens sind für mich davon was ganz anderes. Aber für Mulder ist das immer ein und die gleiche Soße.
Ja, ich glaube, also ich würde auch tatsächlich alles so in den Bereich des Paranormalen packen, ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, noch so ein Überbegriff, der sicherlich auch mal fällt in dieser Serie. Und ich meine, wenn man dieses ganze Thema Alien-Entführungen eben nicht als ein tatsächliches Phänomen, das Menschen passiert, ansieht, sondern eine Art von parapsychologischem Phänomen, dann ist es wahrscheinlich schon wieder mehr in diesem Bereich des Okkulten. Mhm. Also ich sehe da durchaus Verbindungen. Aber ich finde, also ja, dass der Begriff des Okkulten passt jetzt nicht so richtig auf das, was wir sehen in dieser Folge. Aber vielleicht hat er sich ja eben auch in der Vergangenheit schon mit anderen Dingen beschäftigt, die sich dann eben als, weiß ich nicht, Sekten, Gedanken, Konstrukte und so weiter herausgestellt haben.
Na, lass uns das einfach mal weiter beobachten, ob da differenziert wird oder ob das am Ende irgendwie alles die gleiche Soße ist. Dann ganz wichtig, du hast ja diesen Podcast eigentlich nur gestartet, so war dein Pitch an mich, weil du Scullys Kleidung, glaube ich, beurteilen wolltest.
War das?
Du hast gesagt, du willst ausgiebig Scullys Kleidung judgen.
Okay.
Ist sie dir aufgefallen?
Ja, sie hatte durchaus schon so einen interessanten 90er-Jahre-Business-Anzug mal an. Der ist mir aufgefallen, so ein bisschen beige, kariert, wo ich dachte, okay, interessant, würde ich nicht tragen. Kann man sicherlich heute wieder tragen. Ich habe aber tatsächlich mehr auf ihre Haare geachtet, weil die sind hier noch relativ lang, also länger als sie so in meinem persönlichen Gedächtnis waren und auch wesentlich weniger rot. Ich glaube, das ist ja bei Pilotfolgen oft so, dass sie da noch ein bisschen anders aussehen und dann erst mit den ersten paar Folgen danach zu ihrem endgültigen Look kommen. Und ich glaube, da werden wir jetzt gleich noch eine Metamorphose sehen in den nächsten Folgen. Aber sie war auf jeden Fall so jung und so schön.
Also ich fand tatsächlich bei diesem Business-Look sehr geil, dieses überdimensionierte Jackett, was sie da trügt, das war so 90er, das ist mir positiv aufgefallen. Und sie hatte so eine sehr strenge Frisur, so nach hinten weggebunden ihre Haare, gar keinen Scheitel, während Mulder da schon irgendwie, der hatte immer perfekt die Haare sitzen. Außer in der letzten Szene, wenn dann wenn er den Aliens ganz nahe kommt, dann stehen ihm buchstäblich die Haare zu Berge. Mir ist eine Sache noch aufgefallen, sie trägt eine Kette mit einem christlichen Kreuz um den Hals. Und da fragte ich mich, ob sie soll ja so die Stimme der Vernunft sein und ob das zusammen gedacht wird in dieser Serie, dass sie halt so, sie ist, so, ist ja auch der Mainstream und entsprechend ist es okay. Ist es okay, an Gott zu glauben, aber nicht okay, an Alien zu glauben?
Ja, interessanter Gedanke, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist mir auch nicht aufgefallen, müssen wir mal drauf achten.
Dann als Psychologin, Christiane, is this how Hypnose works?
Also, diese Deep Regression Hypnosis, die er da benennt, als das, was mit ihm gemacht wurde, um seine Erinnerung wieder in sein Bewusstsein zu holen. Ich glaube, das gehört zum Beispiel eher in den Bereich des Okkulten. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist sehr uninformiert, was ich hier gerade von mir gebe. Aber das ist definitiv nicht der Hauptzweck, warum man Hypnosen durchführt heutzutage. Ja, aber es ist halt das, was halt auch so in den popkulturellen Kontext eingeflossen ist, dass man eben Menschen Hypnosen machen kann und dann entdecken sie Erinnerungen und Erfahrungen wieder, die sie längst verschüttet geglaubt haben und so weiter. Und dann kann man auch vielleicht quasi retrospektiv noch Fälle lösen und so ein Kram. Also das, weiß ich nicht, sehe ich sehr zweifelhaft.
Und als Mensch, der alle hier Hoaxilla-Folgen gehört hat, wenn dann Mulder von seiner traurigen Backstory erzählt und er da eben im Bett liegt, sich nicht bewegen kann und Aliens sieht, da gab es schon mehrfach bei Hoaxilla, dass die erzählt haben, dass es so ein Phänomen gibt, wo Leute träumen, aber gleichzeitig bei Bewusstsein sind. Also der REM-Schlaf eingesetzt hat, aber die Augen sind offen und deswegen das und das oft eben auch für so Geistersichtungen oder Aliensichtungen verantwortlich ist.
Ja, du sprichst auch die Schlafparalyse an. Das hatte ich tatsächlich selber auch mal, dass ich in der Nacht aufgewacht bin und aber eben in einem Abschnitt der Schlafparalyse, das heißt, ich konnte mich nicht bewegen, aber ich war bei Bewusstsein und ich konnte dementsprechend meinen Kopf auch nicht bewegen und nicht weit im Raum mich umblicken und mein Kissen lag so komisch, dass ich dachte, da beugt sich jemand über mich. Mhm. Also es war extrem unheimlich, ja. Und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass man da schnell auf solche Gedanken kommt.
Aber ist ja jetzt nicht gerade dann schlagender Beweis dafür, dass Mulder wirklich Aliens gesehen hat. Ich weiß, hier im Mythos der Serie anders, aber da ging bei mir natürlich sofort die Alarmglocken los.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Das ist ja vielleicht auch genau der Kern der Serie. Gibt es Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann? Oder kann alles durch Wissenschaft erklärt werden? Und möchte man, dass alles durch Wissenschaft erklärt werden kann?
Und das ist auch dann so mein letzter Gedanke. Jetzt gerade unter der neuesten Entwicklung der USA ist sie ja angenehm staatskritisch, die Serie. Aber sie lädt natürlich auch so zu Verschwörungsmythen ein. So, es gibt eine große Verschwörung, wird ja immer wieder suggeriert. Der Staat weiß mehr, als er den BürgerInnen sagt und hält Informationen vor ihnen fern. Der Staat ist grundsätzlich etwas, dem man nicht trauen kann und der den BürgerInnen gegenüber ja negativ ist oder irgendwie böse ihnen gegenüber. Da, ja, also wie gesagt, ich finde so eine gewisse Skepsis auch gegenüber ja halt der Staatsmacht ja durchaus angemessen, aber das kann natürlich auch Vertrauen erodieren ein Gemeinleben, sowas im Staat. Also wir müssen ja auch unseren ja, demokratischen Institutionen ein Stück weit vertrauen, damit wir sie akzeptieren und eben nicht dann das Parlament stürmen, weil wir glauben, dass ja Wahlen gefälscht wurden oder so, wenn es keine Indizien gibt, aber die Indizien können ja alle verschleiert worden sein. Hat da Akte X nicht auch eine Verantwortung, die sie mit ihrem ständigen Agitieren gegen die Verschwörung innerhalb des Staates im Deep State, um Trump zu zitieren, da auch was mit angerührt, was jetzt viele Jahrzehnte später wirklich dramatische Funktion, dramatische Auswirkungen hat. Ich glaube nicht, dass das ursächlich dafür ist, aber dass das eben so ein Bild vom Staat bedient, dass man kritisch sehen kann, dass das eben so dargestellt wird von Akte X.
Also, ich glaube, du kannst das kritisch sehen, wie du das gerade ausgeführt hast, aber ich glaube, man muss ja den zeitlichen Kontext für dich mit einbeziehen. Also die Zeit, wo Akte X lief, da waren, zumindest nach meiner Wahrnehmung, Verschwörungstheorien noch Fun and Games. Damit hat man sich beschäftigt, weil es irgendwie interessant war, so dieser Gedanke, da gibt's Dinge, die wir uns nicht erklären können und andere Leute wissen davon vielleicht was und das wird vor uns geheim gehalten, da gibt's irgendwie noch Geheimnisse. Das war einfach was, womit man sich gern beschäftigt hat, was irgendwie, ne, Erich von Däniken, keine Ahnung, RTL 19:15 hat da irgendwie seine neue Doku und erzählt da was von Aliens, die im Maya-Reich Pyramiden gebaut haben. Das war halt einfach lustige, spannende Unterhaltung. Und diesen Status haben Verschwörungstheorien halt komplett verloren. Das heißt, es hat natürlich heute eine ganz andere Gravitas, wenn wir uns mit solchen Themen hier beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass du das sozusagen rückwirkend darauf so mappen kannst, wie wir heute über Verschwörungstheorien nachdenken. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich auch nochmal, um hier das klarzustellen, sonst würde ich die Serie jetzt auch nicht weiter gucken, wenn ich sagen würde, oh Gott, das ist irgendwie moralisch verwerflich, was die da machen. Aber, also wenn ihr da übrigens gerade Motorrad im Hintergrund gehört habt, wir haben 35 Grad, wie ich schon erwähnte, es ist sehr, sehr heiß. Aber, also in den USA war das Bild damals ja schon anderes, und zwar hatten wir ja in den 80ern da schon die Satanic Panic gehabt, wo eben, wir haben auch mal vor ein paar Monaten so einen lustigen Tom Hanks Film geguckt, wo der irgendwie durchs D&D-Spielen zugrunde gerichtet wird, wo halt eben ja, so eine Verschwörungstheorie, dass eben die ganze Jugend mit Metal und Dungeons and Dragons und was die nicht alles machen, alles Satanisten sind und da eine große, ja, moralische Panik geschürt wurde und da halt wirklich viel, viel Silber auch zerschlagen wurde und der Porzellan zerschlägt man, ihr wisst schon. Na, und also von daher so harmlos wie bei uns war das da schon nicht mehr, glaube ich.
Ja, das mag sein. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich bleibe bei meinem ursprünglichen Standpunkt.
Okay. Hast du noch abschließende Worte?
Ja, ich habe das Ende nicht ganz verstanden. Also vielleicht soll ich das auch nicht ganz verstanden haben. Wie gesagt, ich glaube, es werden mehr Fragen aufgeworfen, als sie beantwortet werden. Gab es wirklich ein UFO, das von Billy hier versorgt wurde mit dieser Leiche? Oder gab es dieses UFO nicht? Weil das Licht, kann man ja auch sagen, kam von dem Auto, was da hinten stand. Also was genau ist jetzt eigentlich passiert?
Guter Punkt. Das ist vieles unklar geworden. Auch was war jetzt mit dem Luftloch, dem Radio, der komischen Aussetzen der Zeit und so. Also sind viele Dinge einfach nicht erklärt worden, die aber genau, wie du das vorhin schon sagst, so als Appetizer, glaube ich, dienen sollten, damit die Leute wissen, worauf sie sich gefasst machen können. Aber das und ich glaube auch deswegen auch das Ende, dass es nicht ganz klar ist, aber eben dieses Implantat, was ja auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, aus einem Material ist, was nicht analysierbar war. Ich glaube, das soll uns dann schon den entscheidenden Clou geben, dass mehr als nur irgendwie ein Typ hat sich ja komatös gestellt, um Leute in den Wald zu schleppen, dass da mehr vorging.
Ja, das würde ich wahrscheinlich auch so sehen. Also es ist eigentlich psychologisch eine sehr clevere Art der Erzählung, dass du halt zum einen eine gewisse Erzählung in dieser Folge abschließt, so dieser Fall ist abgeschlossen, aber was genau sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht. Also es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass es einfach nur die Typen in diesem Dorf waren, die da irgendwelche Machenschaften am Laufen hatten. Oder es könnte eben auch diese größere Erzählung sein. Das kann man psychologisch begründen durch den Zeigarnik-Effekt. Das ist ein Effekt, der besagt, dass Menschen, wenn Dinge unabgeschlossen sind, sie eine gewisse Form von Unruhe empfinden und eine sehr hohe Motivation, erstmal diese unabgeschlossene Aufgabe fertig zu machen, bevor sie irgendwas anderes machen. Also dieses Gefühl von, das ist noch nicht ganz aufgeklärt. Ich bleib dran, damit ich das vielleicht weiter bearbeiten kann in meinem Kopf.
Interesting.
Ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich habe in der ersten Folge behauptet, das sei der Zeigarnik-Effekt, aber nein, es war der Ovsiankina-Effekt. Es tut mir sehr leid. Der Zeigarnik-Effekt sagt, dass wir uns besser an unvollendete Aufgaben erinnern und der Ovsiankina-Effekt sagt, dass wir diese lieber gern abschließen möchten, bevor wir was Neues beginnen. Danke.
Gut, dass wir darüber geredet haben. Sonst noch was?
Wenn das wirklich eine Alien-Entführung war am Ende, warum brauchten die Aliens den fucking Billy, um ihre Opfer herzuschaffen? Also das macht für mich gar keinen Sinn. Wenn die Aliens so übermächtig sind, dass die, keine Ahnung, Radios aus dem Takt bringen können, Flugzeuge fast zum Abstürzen und Male an den Körpern und so weiter, warum müssen die so einen irdischen Jungen haben, der für sie die Opfer in den Wald bringt?
Na, weil das ja alles nur an der Stelle, wo Mulder das X hingemacht hat, funktioniert. Also, was auch auf die Straße macht und nicht im Wald, wo irgendwelche komische Asche rumliegt, die ich da ja offensichtlich. Also, das war schon. Die Aliens waren lokal sehr begrenzt. Das war vielleicht die Alien-Bushaltestelle und jemand musste die Kiddies immer zur Alien-Bushaltestelle bringen, damit die da mitgenommen werden können.
Ach so, und diese lokale Anbindung erklärt dann auch, warum die Aliens nur geil waren aus Schüler dieser einen Abschlussklasse.
Nee, das war einfach praktisch, weil ja Billy die kannte und die mitschleppen konnte. Warum auch immer die alle mit ihm mitgegangen sind, wenn sie ja wissen, dass er eigentlich wachkomatös im Krankenhaus liegen sollte.
Ja, es bleiben gewisse Dinge offen.
Ja, es bleibt auch offen. Am Anfang wurde uns ja gesagt, das ist auch in anderen Bundesstaaten passiert, aber das wird dann nie wieder erwähnt, sondern dann geht es immer nur noch um diese eine Schulklasse.
Ja, das ist halt jetzt gerade der aktuelle Fall. Ne? Die anderen sind wahrscheinlich schon auch in den X-Akten verstaubt.
I see. Ja. Ja, also ich glaube auch so, also writing-technisch könnte man da vielleicht noch eine Schippe drauflegen, liebes Akte X-Team. Aber ich bin gespannt, was da noch kommen wird.
Ich auch.
Sollen wir irgendwie sowas wie die Wahrheit ist da draußen enden?
Nein.
Dann sagen wir einfach Tschüss.
Ciao.
Episode Memory ist eine Produktion von Daniel Brockmeier und Christiane Attig. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.